Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. So, bevor ich jetzt mit der Schriftlosung beginne, warten wir noch kurz, bis die Dame hereingekommen ist. Vielleicht kann jemand noch kurz helfen. Sie kommen genau richtig zur Predigt. Ja. Ja, hier ist noch Platz. Grüß Gott. Nur noch einmal, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir erheben uns und hören Jesaja 1, 1 bis 20. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat über Juda und Jerusalem zur Zeit des Usia, Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Höret ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel versteht's nicht, kennt's nicht, und mein Volk versteht's nicht. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt noch verbunden noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen. Alles ist verwüstet, wie beim Untergang Sodoms. Übrig geblieben ist allein die Tochter Zion, wie ein Häuslein im Weinberg, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr Zebaoth nicht einen geringen Rest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom und gleich wie Gomorra. Hört des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Opfer? Spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr dar so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumonde und Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last. Ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schaffet den Weisen Recht, führt der Witwensache. So kommt denn nun und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes Gut genießen. Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn sagt es. So lesen wir im ersten Kapitel des Buches Jesaja. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, was für ein Donnerwort! O ihr Toren zu trägen Herzens! O ihr Tauben, die ihr nichts mehr vernehmt! Es donnert vom Himmel, aber bei euch geht es zum einen Ohr hinein und zum anderen hinaus. O ihr meine verdorbenen Kinder! Ochs und Esel kennen die Krippe ihres Herrn, aber ihr kennt sie nicht. Was soll man euch noch tun, die ihr im Abfall verharrt? Im Abfall von mir, eurem Vater. So hallt es durch die ganzen ersten Kapitel des Jesaja-Buches. Wir spüren dieses Erdbeben, diese Erschütterung, die den Propheten ergreift. Eine Erschütterung, die zur Umkehr führen soll. Zur Umkehr aus Selbstsicherheit und Gleichgültigkeit, aus Trägheit, Umkehr aus Schmutz und Schuld. Und dann, wie wir auch im Wochenspruch, über dir geht auf der Herr, seine Herrlichkeit erscheint, über dir gehört haben, kommt auch immer wieder ein Gnadenzuspruch mitten hinein. Es ist eine riesige Spannweite, was wir in diesem Buch vor uns haben. Ein gewaltiges Phänomen. Jesaja ruft zur Buße. Schneiden spricht er ihnen zu. Ihr seid völlig unfähig. Und dann wieder der Umschlag. Die Herrlichkeit des Herrn soll doch noch über dir, an dir offenbart werden. Das Jesaja-Buch ist nicht nur lang, sondern auch inhaltlich umfassend. Und es wundert nicht, dass bis heute Theologen versuchen, da verschiedene Autoren am Werk zu sehen. Dabei sind die Rückverweise und Querverweise innerhalb des Buches so zahlreich, das Ganze ist so organisch aufgebaut und symmetrisch, dass es ganz willkürlich wird, wenn man hier mehrere Verfasser am Werk sieht und man kann den Sinn der Gesamtbotschaft nicht mehr erfassen. So halte ich daran fest, wollen wir daran festhalten, dass wir einen Verfasser, einen Jesaja vor uns haben, der uns hier Gnade und Gericht, zunächst mal das Gericht Gottes, in einer ganz aufrüttelnden Weise zusagt. Ich möchte in drei Teilen vorgehen, und zwar können Sie sich das merken anhand des Begriffes Zeugnis. Einmal die Spannweite des Zeugnisses, davon habe ich jetzt schon einiges gesagt. Dann die Glut dieses Zeugnisses, die feurige Glut dieses Zorns, mit dem hier der Vater in seiner verletzten Liebe spricht. Und drittens die Person, die hinter diesem Zeugnis aufleuchtet. Damit noch einmal erstens die Spannweite des Zeugnisses. Schon das erste Wort stellt das ganze Buch unter einen Begriff. Vision, hebräisch chazon und griechisch horasis, lateinisch Vision. Das ist der Titel des ganzen Buches. Dieser Titel umfasst sowohl Worte, die Jesaja gehört hat, als auch Bilder, die er geschaut hat. Wir werden dann auch einiges an Bildern von ihm mitbekommen, die er dann uns erzählt. Vision ist ein klarer geistlicher Anspruch. Der Prophet redet nicht von sich selbst. Er redet, was er von Gott gehört und geschaut hat. Der Seher redet nicht von sich selbst, sondern das, was Gott ihm gezeigt hat. Redete er von sich selbst, wäre sein Zeugnis nicht wahr. Und so hat es Jesus selbst einmal formuliert, wenn ich von mir selbst redete, so wäre mein Zeugnis nicht wahr. Johannes 5, 31. Oder ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe. Johannes 8. Hier lernen wir auch etwas davon, mit welchem Anspruch die Propheten und Jesus Christus zum Volk und zu uns sprechen. Jesus war allerdings als Person mehr als die Propheten. Siehe, hier ist mehr als Jona. Und man könnte auch sagen, siehe, hier ist mehr als Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Er war Sohn Gottes. Er war der König, der Priester, der König und der Prophet in einem. Wir lernen auch etwas, was unser Zeugnis bestimmen soll. Paulus formuliert es so, wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus, dass er der Herr sei, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. 2. Korinther 4. Und wenige Verse vorher sagt er, durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen jedes Menschen vor Gott. Durch Offenbarung der Wahrheit. Also nicht etwas von uns selbst aus zu sagen, sondern die Schriftwahrheit. Und dann heißt es hier, dass es eine Offenbarung gewesen ist über Juda und Jerusalem im ersten Vers. Er nennt hier nur das Südreich. Was ist mit dem Nordreich? Und was ist überhaupt mit den anderen Völkern? Jesaja hatte ganz viel über andere Völker zu sagen. Jesaja 13 bis 23 haben wir einen ganz großen Block, wo er lauter Nachbarvölker mit seiner Botschaft abdeckt. Er sagt aber hier im ersten Vers, es ist alles über Juda und Jerusalem gesagt und zu ihm gesagt. Das, was für die Gemeinde wesentlich ist, das wird hier gesagt, auch wenn es inhaltlich die anderen Völker betrifft. Das Gericht über ihren gottlosen Stolz bei den Babyloniern und Moabitern und so weiter, die da alle vorkommen. Zum Teil Vernichtung, aber zum Teil auch Erweckung für die anderen Völker, das ist auch drin. Alles, was für die Gemeinde zu wissen nötig ist. Verlasse dich nicht auf die Stolzen und auf die Herrscher, verlasse dich auf den Herrn der Geschichte. Und schließlich gibt der erste Vers auch die Zeit an, in der Jesaja sein schweres Amt ausüben musste. Genannt werden vier Könige Judas aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Jotham, Ahas, Hiskia, zuerst Usia. Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, die Könige von Juda. Nur diese Südreichkönige werden erwähnt. Die Nordreichkönige sind es nicht wert, für eine Datierung eingeführt zu werden. Obwohl die dann auch später zum Teil vorkommen. Es ist die Zeit, in der sich die Bedrohung durch die Assyrer vom Norden her immer weiter aufbaut. Wir werden in den späteren Predigten noch mehr davon hören. Gott benutzte die Assyrer schließlich, um das Nordreich ins Exil zu führen und damit bis heute zu beseitigen. Jesaja nennt die Assyrer die Zuchtrute Gottes, obwohl ihre Kriegführung überaus grausam war. Die Kriegsgefangenen wurden gehäutet und gepfählt, wenn sie nicht vorher bei der Belagerung gestorben sind. Das wusste man alles und die Assyrer haben es gerne in ihren bildlichen Darstellungen in ihre Paläste abgebildet und den Gesandten anderer Völker gezeigt, wie sie mit den Unterworfenen umgehen und damit schön Angst ausgelöst. Auch die Angst im Südreich Juda war riesig. Es lähmte den Glauben, dass Gott dem noch irgendwie Einhalt gebieten könnte. Als man die Macht der Assyrer immer deutlicher sah, griff man zum Bündnis mit ihnen. Lieber mit ihnen paktieren, als von ihnen überrollt zu werden. Und das tat man, obwohl die Bündnisse mit heidnischen Völkern dem Volk Gottes immer Unglück gebracht haben. Das 5. Buch Mose, da hat Mose schon davor gewarnt, und die Bücher Könige und Chronik berichten, dass solche Bündnisse immer zum Nachteil Israels ausgegangen sind. Das Jesaja-Buch erzählt später einen ganz besonderen Fall eines solchen Bündnisses, nämlich von Ahas mit Tiglath-Pileser, dem assyrischen König. Und dieses Bündnis führte direkt zum Untergang des Nordreiches und langfristig auch zum Untergang des Südreiches. Also die langfristigen Folgen eines solchen Bündnisses waren unabsehbar. Soweit die Spannweite des Zeugnisses. Im 8. Jahrhundert gegeben, gültig, paradigmatisch, beispielhaft für das Gottesvolk aller Zeiten. Gericht und Gnade als Spannweite, hier ist alles drin. Es wird mit harten Worten der Zorn Gottes ausgesagt, aber auch mit äußerst liebevollen Worten neue Zuwendung des Herrn. Schauen wir noch einmal genauer hin. Zweitens die feurige Glut des Zeugnisses. Da sind wir jetzt bei den Versen 2 und 3. Höret ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn, und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Wer wissen will, warum bei den Weihnachtskrippen so oft Ochs und Esel dabei stehen, Jesaja gibt die Antwort. Diese Tiere wissen, wo der Stall ist. Aber Gottes Volk weiß es Jedenfalls dieser hier weiß es nicht. Statt auf Gottes Wort zu hören, hören sie auf andere Menschen, machen sich ausgedachte, aber stumme Götzen und Billigvertröstungen. Darum ist das Bild mit Ochs und Esel eigentlich kein süßliches Weihnachtströsterli, wie die Schweizer sagen, sondern es ist eine Mahnung. Ja? Guck mal, Ochs und Esel, die wissen, wo der Herr ist, wer da anzubeten ist. Weißt du es denn auch? Wo wendest du dich hin? Es ist ein Zeigefinger. Wenn es die Tiere wissen und ihr nicht, dann seid ihr dümmer als Tiere. Ihr habt die Vernunft, sagt Jesaja damit, ihr habt die Vernunft preisgegeben, die Weisheit. Weisheit wäre gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Ungehorsam ist, die Religionen der Nachbarvölker sich anzueignen. Torheit ist ungehorsam. Hier zeigt sich auch, dass die Prophetie, die immer wieder darauf Wert legt, sehr eng mit den Weisheitsschriften des Alten Bundes übereinstimmt, mit Sprüche, Prediger besonders. Hört ihr Himmel und Erde, nimmt zu Ohren, denn der Herr redet. Himmel und Erde werden als Zeugen angerufen. Sie sollen zuhören. Sonst hört offenbar keiner. Die ganze Schöpfung wird in den Gerichtsvorgang einbezogen. In Psalm 50 heißt es, Psalm 50, 4, er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten werde. Genau das passiert hier. Ja, er ruft Himmel und Erde als Zeugen an, damit wirklich jemand zuhört und auch bezeugen kann, dass es die Wahrheit ist, die Gott durch den Propheten über Israel sagt. Vers 18 lautet dann entsprechend, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten. Warum Himmel und Erde als Zeugen, frage ich nochmals. Ein Zeuge hat etwas gesehen und gehört und soll es später bezeugen. Das ist der Doppelsinn des Zeugens. Beides ist hier gemeint. Beides gilt für Israel. Es ist geistlich taub, das hatten wir schon, und daraus folgt, sie können die Wahrheit Gottes auch nicht weitergeben. Was der Prophet über Israel sagt, gilt für jeden Menschen, sofern er ein Sünder ist. Weil der Mensch die Wahrheit Gottes nicht bezeugen kann, nicht von sich aus erkennen kann. Darum werden die übrigen Geschöpfe angerufen. Sie müssen bezeugen, der Herr hat als guter Vater seinem Volk das Beste und Schönste getan. Er hat sie befreit aus der Knechtschaft. Er hat sie in ein wunderbares Land geführt. Jesaja drückt dies mit vielerlei kunstvoller Rede aus, die immer wieder einen besonderen Umschlag bieten, indem er gleiche Wörter mit nur ein, zwei veränderten Buchstaben verwendet und dann einen ganz anderen Sinn draus macht. Zum Beispiel, Gott erwartete Rechtsspruch in Israel. Und er bekam Rechtsbruch, hier Kapitel 1 etwas später. Oder, das war der letzte Vers, den ich gelesen habe, essen wollt ihr das Gut des Landes? Nee, gegessen werdet ihr. Weigert ihr euch aber, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Oder, wer kein Amen erklärt, der kein Amen erfährt. Also wer nicht Amen sagt zum Wort Gottes, der wird auch keine Bestätigung von Gott erfahren. In der Lutherbibel kennen wir das als glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. 7,9 ist der Vers. Oder in Kapitel 30 sagt er einmal, ihr spracht auf Rossen, wollen wir dahin fliegen, darum werdet ihr dahin fliehen. Und ihr sagt, auf Rennern wollen wir reiten, darum werden euch eure Verfolger überrennen. So haben wir immer wieder diesen Umschlag, der aufdeckt, dass im falschen Verhalten bereits der Tod im Topf ist. Mit lauter solchen Reimen und Anklängen, die man in der Übersetzung oft gar nicht erreichen kann, versucht der Prophet doch noch Aufmerksamkeit zu erreichen. Doch vergeblich. Himmel und Erde müssen angerufen werden als Zeugen. Das Volk erweist sich als verstockt. Der Weg in den Untergang ist unvermeidlich. Man fragt sich natürlich, warum Jesaja dann überhaupt noch predigt. Ja, warum seine Sprache überhaupt so kunstvoll sein musste, wenn doch nicht gehört wird. Ich versuche eine zweifache Antwort. Zum einen, der Heilige Geist hat mit der Glut des Zorns, die hier von Gott her spricht, ein scharfes Schwert geschmiedet. Das Schwert des Wortes Gottes, das immer noch schneidet. Je schärfer die Schneiden der Sprache sind, je klarer jemand predigt, desto klarer wird der Hörer auch in die Entscheidung gestellt. Je prägnanter, übersetzt hieße das, je schwangerer, also je bedeutungsträchtiger geredet wird, desto eindeutiger wird die Entscheidung für oder gegen den Herrn ausfallen. Denken wir an die großen Prediger wie Spurgeon, Luther, Billy Graham oder Wilhelm Busch, die immer wieder eine zugespitzte Rede nutzten, um zum Glauben einzuladen. Es wird so gepredigt, dass die Hörer im letzten Gericht sich nicht entschuldigen können. Das Wort Gottes sei ihnen nicht klar verkündigt worden. Es ist mit aller Klarheit verkündigt worden. Es gibt keine Entschuldigung. Das ist, denke ich, der eine Grund, warum auf das weitere Predigen von Jesaja nicht verzichtet worden ist. Und das zweite hat mit der Krise des Glaubens im 8. Jahrhundert vor Christus und dann direkt auch mit uns zu tun. Jesaja selbst schreibt davon, dass er seine Weissagung aufschreiben und in seinen Jüngern versiegeln soll. Kapitel 8 und Kapitel 30. So sind uns seine Worte erhalten geblieben und sie predigen fort und fort. Und sie rufen immer noch heraus aus Selbstsicherheit und Gleichgültigkeit. O meine Kinder, ich habe euch aufgezogen, emporgebracht. Ich habe euch alles gegeben. Warum seid ihr von mir abgefallen? Ihr hattet doch alles. In der Zeit, als Israel nicht hörfähig war, ja vor Angst erstarrte, mussten die Propheten ihre Botschaft für spätere Zeiten aufschreiben und bewahren. Es wurde immer klarer, das menschliche Königtum, das Israel sich gewünscht hatte, bewährte sich nicht. Die Propheten traten auf und halfen mit zu regieren, aber das Königtum musste ans Ende kommen. Es war in diesen Jahrzehnten Jesajas, als die Propheten anfingen, ihre Botschaften in Büchern festzuhalten und auch von Gott ausdrücklich dazu aufgefordert worden sind. Das findet sich bei diesen großen Propheten jeweils ausdrücklich. Sie haben es aufgeschrieben, sie haben es versiegelt für spätere Zeiten. Und Paulus schreibt dann im Römerbrief, was zuvor geschrieben ist, ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben. Römer 15, 4. Und in 1. Korinther 9, Vers 10 heißt es, oder redet er nicht überall um unsretwillen? Denn um unsretwillen ist es geschrieben. 1. Korinther 9, Vers 10. Es ist um unsretwillen geschrieben. Also haben wir uns auch damit zu beschäftigen. Wir haben es zu hören, wir haben es weiter zu bezeugen und zu predigen. Die Glut, mit der hier gesprochen wird, ist noch nicht abgekühlt. Sie gilt immer noch und insbesondere für eine Kirche, die sich selbst säkularisiert. Der Schmerz von Eltern, deren Kinder sich von ihnen abwenden, ist doch sehr verständlich. Mit diesem Vaterschmerz spricht Gott hier auch. Vielleicht kennen Sie die ein oder andere Familie, wo das Eltern-Kind-Verhältnis kaputt gegangen ist. Ich kenne so ein Ehepaar, wo die Adoptivkinder sich abgewandt haben. Und das ist für die Eltern sehr schwierig. Umso mehr ist es für Gott schwierig, wenn sich seine Kinder von ihm abwenden. Und auch für heute, wenn eine Kirche sich abwendet vom Wort Gottes und sich auf das einlässt, was gesellschaftlich akzeptabel erscheint, dann wird es auch für Gott mit dieser Kirche schwierig. Das Alte Testament bringt diesen Schmerz Gottes nicht zum ersten Mal. Schon im 5. Buch Mose heißt es, 5. Mose 9, Vers 7, denke daran und vergiss nicht, wie du den Herrn, deinen Gott, erzürntest in der Wüste. Von dem Tage an, als du aus Ägyptenland zogst, bis ihr gekommen seid an diesen Ort, also bis vor den Einzug ins Land Kanaan, seid ihr ungehorsam gewesen dem Herrn. Und als er euch aus Kadesh Barnea sandte und sprach, geht hinauf, nehmt das Land ein, das ich euch gegeben habe, da wart ihr ungehorsam. Ihr seid dem Herrn ungehorsam gewesen, solange ich euch gekannt habe. Und Josua hat die gleiche Einsicht. Da gibt es am Ende des Josua-Buches diesen sogenannten Landtag zu Sichem, wo alle Stämme zusammenkommen. Josua verpflichtet sie, treu an die Tora sich zu halten, an das Wort Gottes. Und sie sagen, ja, alles, was der Herr sagt, wollen wir tun. Und was antwortet Josua? Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifernder Gott, der eure Übertretungen und eure Sünden nicht vergeben wird. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, so wird er sich abwenden und euch plagen und euch umbringen, nachdem er euch Gutes getan hat. Das Volk aber sprach zu Josua, nein, sondern wir wollen dem Herrn dienen. Die Absicht ist gut, aber die Sündenerkenntnis, die Erkenntnis der eigenen Unfähigkeit, die musste erst durch die Geschichte Israels hindurch wachsen. Mose und die Propheten haben es bereits ausgesprochen, aber Israel wusste es noch nicht. Mose und Josua kannten die Israeliten nur zu gut. Es war kein Vergnügen, sie zu leiten. Es gehört zu den ergreifendsten Klagen der Psalmen, dass der Rückblick auf die Geschichte so befleckt ist von den Sünden. Psalm 78 fasst einmal zusammen, ihr Herz hing nicht fest an ihm, sie hielten nicht treu an seinem Bunde, er aber war barmherzig und vergab die Schuld und vertilgte sie nicht und wandte oft seinen Grimm ab und ließ nicht seinen ganzen Zorn an ihnen aus, denn er dachte daran, dass sie Fleisch sind. Ein Hauch, der dahinfährt und nicht wiederkommt, wie oft trotzten sie ihm in der Wüste und betrübten ihn in der Einöde. Und so fragt Jesaja hier in unserem Text, wohin soll man euch noch schlagen, die ihr im Abfall verharrt? Weder die Segnungen noch die Gerichte haben es ausgerichtet, dass Israel ein treues Volk wurde. Was nun? Vers 15 sagt, dass nicht einmal die Gebete noch helfen können. Wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Also was nun? Nur die vollständige Kapitulation vor dem allmächtigen, lebendigen Gott kann helfen. Könnte helfen. Könnte. Denn eine solche Kapitulation würde voraussetzen, dass die Einsicht in die eigene Schuld und Sünde da ist. Aber auch das fehlt. Jesaja sagt, das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt, von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch. Vers 5. Haben wir uns selbst jemals so ehrlich im Spiegel angesehen, wie es Jesaja mit Israel tat? Vielleicht können nur Alkoholiker etwas davon sagen, die kapitulieren und sagen, ich stecke in der Flasche, ich komme nicht heraus. Und diese Kapitulation wäre der Ansatz zur Heilung. Aber es ist das Wunderbare, der Prophet belässt es nicht dabei, diese Diagnose zu stellen, dass nicht einmal der Ansatz zur Sündenerkenntnis, zur Kapitulation vor dem lebendigen Gott da ist, sondern er sagt, worin der Ausweg besteht. Der Umschlag muss zunächst in Gott passieren. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll sie doch wie Wolle werden. Wie das Blutrote noch schneeweiß wird, sagt er an dieser Stelle nicht. Aber später im Buch nennt er den Gottesknecht, der stellvertretend für die Seinen und für ihre Sünden den Opfertod stirbt und so das Leben wiedergewinnt. Natürlich ist es Jesus Christus, der mit seinem Opfer am Kreuz eben dieses möglich macht. Und nur er. Aber lasst uns noch ein paar Verse genauer ansehen. Im Vers 4 wird dieser Vaterschmerz noch einmal ganz deutlich. Wir sollten das ansehen, damit wir die Glut dieser verletzten Liebe des Vaters erfassen können. Weh dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Gott lässt hier Himmel und Erde hineinsehen in sein Innerstes, in seine Beziehung zu seiner Familie. Es spiegelt sich der persönliche Schmerz des Vaters, die Sehnsucht des Vaters nach der Liebe der Kinder, aber auch der heilige Zorn des Richters. In dem Begriff Kinder sind Berufung und Verpflichtung der Gemeinde zusammengefasst. Gott, der Vater, ist der Schöpfer. Er hat sie geschaffen und angenommen als seine Kinder. Er hat dieses Volk erwählt. Er hat sich seine Kinder, sagt es im zweiten Buch Mose, aus Ägypten herausgerufen. Gott verwendet hier nicht eine sachliche Vertragssprache. Er verwendet hier nicht Bund oder Buch, Text der Tora, Gesetz. Er gebraucht die Worte, die für eine Familie angemessen sind. Meine Kinder, Kinder und Söhne, führt in das enge, vertraute Familienverhältnis, in dem Israel zu Gott stehen sollte. Meine Kinder, die ich hochgebracht habe. Da liegt das ganze Gewicht der Anklage. Der Liebe zu den Kindern, aber auch der Anklage. Es gab einen vollen Einsatz Gottes. Zuerst wird die Vorleistung Gottes gesagt, das Emporbringen dieser Kinder. Also die Zeit der Kindheit in Ägypten, die Zeit der Jugend in der Wüste, die Zeit der Reifung von Josua bis Samuel und dann die Zeit der Selbstständigkeit, als sie eigene Könige hatten. So habe ich euch emporgebracht. Das war die Linie, auf der ihr gehen könntet. Zuerst weist Gott auf die Gnade hin, wie beim ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhause befreit habe. Aber dann sagt er, es ist verdorben. Die Gnade ist vergeblich gewesen. Eure Geschichte hat gezeigt, dass selbst der Mensch und selbst das Volk, dem Gott alles an Wundern gezeigt hat, was man sich denken kann. Von der Durchwanderung durchs Meer, der wunderbaren Versorgung in der Wüste bis hin zu den Wundern bei der Landgabe. Dass also selbst ein solcher Mensch nicht in der Lage ist, so zu leben, dass es Gott gefällt. Später halten Johannes der Täufer und auch Jesus selbst den Juden entgegen, beruft euch nicht darauf, dass ihr Abrahams Kinder seid. Sonst seid ihr nicht besser als die anderen. So schreitet Gott in der Botschaft Jesajas zum Äußersten und bringt den widerspenstigen Sohn vor Gericht. Und nach 5. Mose 21 wäre die Todesstrafe fällig. Das ist die Glut dieses Zeugnisses. Zorn und verletzte Liebe. So haben wir die Spannweite und die Glut dieses Zeugnisses gesehen und nur noch die Person, die dahinter aufscheint. Die im Zeugnis verborgene Person. Drittens. Das ist das Geheimnis, das sich hier vollzieht. Das Gericht könnte nicht schärfer und umfassender sein. Es sieht nach einem totalen Verdammungsurteil aus. Die Konsequenz wäre die Todesstrafe. Aber die Gnade schimmert trotzdem hindurch. Israel ist noch nicht ganz vernichtet. Das Land ist zwar verwüstet wie Sodom und Gomorra, aber Jerusalem ist, Vers 8, übrig geblieben wie eine Nachthütte im Gurkenfeld. Also militärisch völlig ungeschützt. Es bietet nur den Arbeitern Schutz vor der Kälte während der Ernte. In den folgenden Abschnitten wechseln Worte der Gnade und der Vernichtung in harter Folge ab. Und dann haben wir auch den schon genannten Vers 18. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Für uns, die wir den Blick und den Geist des neuen Bundes haben und auf diese Texte sehen, ist klar, Gott, der Vater, hat das Gericht auf seinen Sohn Jesus Christus gelegt. Das ist nicht unmenschlich, wie manche denken. Das ist höchst menschenfreundlich. Jesus hat unsere Schuld getragen, weil er ans Kreuz gegangen ist. Darum kann unsere Sünde in seinem Blut weiß werden. Darum kann vergeben und vergessen werden. Halleluja. Wenn Jesaja fragt, wohin soll man euch noch schlagen? Von Kopf bis Fuß ist nichts Heiles an euch. Dann erfüllt es sich durch Jesus, der gegeißelt und blutüberströmt vor Pilatus steht und über den Pilatus spöttisch sagt, seht, welch ein Mensch. Ist das noch ein Mensch? Fragezeichen. Aber dieser Mensch ist der eine Mittler zwischen Gott und den Menschen. Durch seine Wunden seid ihr geheilt, schreibt Petrus. Wir kommen demnächst, also in 2 Wochen, wieder in die Passionszeit. Und Passionszeit heißt Nachdenken über das Leiden und Sterben unseres Herrn, die Passionserzählungen der Evangelien lesen und darüber beten, gute Gottesdienste, die sich damit befassen, besuchen, Buße tun, die Gnade Gottes bestaunen und preisen. Das wäre eine gute Fastenaktion. Ob die Fastenaktion der evangelischen Kirche mit dem Motto Mitgefühl, 7 Wochen ohne Härte, das gleiche Ergebnis zeigen würde, sei mal dahingestellt. Ich fürchte nur, man will nichts von der Unfähigkeit des Menschen sagen und bleibt so im Appellhaften stecken. Da ist es wieder. Ohne die Einsicht in die eigene Unfähigkeit bleibt es im Appellhaften an den Menschen appelliert. Passionszeit ohne Kreuz wird doch wieder moralinsauer. So also, liebe Freunde, lasst es uns gesagt sein. Das Kreuz und Auferstehung Jesu wegen unserer völligen Unfähigkeit kommen musste. Mitgefühl wird sich einstellen, weil Gott uns seine Liebe im Kreuz zeigt. Aber nicht einfach, indem wir an das Mitgefühl appellieren. Schauen wir zurück. Wir haben die Spannweite des Zeugnisses gesehen. Inhaltlich, aber auch zeitlich, vom 8. Jahrhundert bis zur Ewigkeit. Wir haben die feurige Glut des Zeugnisses gesehen. Die verletzte Vaterliebe und die Person, die dahinter steht, die Person, die an die Stelle des Sohnes, des ungehorsamen Sohnes tritt und alles auf sich nimmt. Möge es uns durch die Gnade Gottes bleiben, dass dieses Zeugnis, das Zeugnis mit seiner Spannweite, seiner Glut und von Jesus Christus selbst, unsere Herzen erfüllt, die ganzen nächsten Wochen, bis wir uns wiedersehen, beziehungsweise bis der Herr wiederkommt. Amen.